friseurfreund.biz. Der Wissenspodcast für Beauty-Unternehmerinnen und Beauty-Unternehmer. Jede Episode ist ein kostenfreies Audioseminar, das dich dabei unterstützt, mehr finanziellen Spielraum in deinem Unternehmen aufzubauen. Schön, dass du reinhörst. Phyllis Erdogu ist heute meine Gästin. Sie ist mit ihrer Schwester die Geschäftsführerin von Erdogu, die Friseure in Marburg. Ihr Unternehmen ist seit 27 Jahren am Markt aktiv und wirtschaftlich erfolgreich. Und sie hat uns in dieser Episode erklärt, wie es dazu kam. Also was die Grundwerte ihres Handelns sind, warum sie mutig sind und Entscheidungen treffen, was die Entscheidung, einen Salon abzugeben, damit zu tun hat. Und vor allem sprechen wir auch darüber, wie die zwei Salons, die sie behalten wird, ausgerichtet werden für die Zukunft. Eine spannende Episode zum Thema Wandel und Zukunftssicherung und auch passend in den Januar und damit zu Beginn eines Jahres. Ihr Lieben, ich muss euch was erzählen. Wie ihr wisst, bin ich als Unternehmensberater, Unternehmensbegleiter in der Friseurbranche unterwegs und werde hauptsächlich gerufen, um Preiskonzeptanpassungen in Unternehmen, ich sage immer, zu moderieren und mitzugestalten. Meine Arbeit, da habt ihr schon viele im Podcast gehört, basiert immer auf der Idee, das mit allen Beteiligten zu erschaffen, dieses neue Preiskonzept und vor allem im Innen der Friseure zu wirken und aber auch im Außen der Friseurunternehmen, also in der Struktur der Unternehmen. Und dann ist ein Teil meiner Arbeit, immer auch hinterher zu schauen, wie hat es denn funktioniert. Und dazu mache ich immer ein Vierteljahr nach Einführung des neuen Preiskonzepts dann ein Reflexionsmeeting mit dem Unternehmen, mit dem ich gearbeitet habe. Und von zwei dieser Reflexionen möchte ich euch jetzt einfach kurz erzählen. Reflexion Nummer eins. Da ging es darum, dass wir ein Preiskonzept neu erschaffen haben und auch die, ich sag mal, die Idee der Arbeit im Salon für die Friseure angepasst haben. Und das Ergebnis nach einem Vierteljahr ist, dass das Unternehmen im Schnitt 18% mehr Umsatz pro Monat gemacht hat. Um in Zahlen zu sprechen, wir sind dort von einem Monatsumsatz von 40.000 auf einen Monatsumsatz von ungefähr 49.000 gekommen. Das macht natürlich Spaß. Und die zweite Reflexion, die ich vor kurzem erleben durfte, war dann die Preisanpassung auf kleinem Level. Also ich sage mal eine Zahl, da ging es um 5% Preisanpassung, die wir gemacht haben. Und diese Anpassung haben wir dann noch begleitet mit Workshops zum Thema Preismut und Preisklarheit. Und das Ergebnis war, dass wir 13% Umsatz plus erreicht haben bei gleicher Kundenzahl und bezogen auf den Umsatz oder den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde, haben wir 13% Umsatz plus kreiert und das bei einer 5%igen Preisanpassung. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass Preismut und Preisklarheit im Grunde auch ein Riesenschlüssel sind, um wirklich mehr finanziellen Spielraum zu erhalten. So, und jetzt geht mal in euch. Wie sieht es mit Preismut und Preisklarheit bei euch im Unternehmen aus? Wie steht es ums Preiskonzept? Passt das noch zu dem, was die Friseure wollen, was die Kunden wollen und was auch euer Unternehmensziel ist? Und wenn das alles nicht so übereinpasst, dann meldet euch einfach bei mir. Ich kann euch sagen, Workshops zu diesen Themen sind wirklich eine Investition. Also ihr gebt Geld aus, ja natürlich, aber dieses Geld bekommt ihr auch vielfach zurück. Also dann gutes Gelingen und viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörer, Hörerinnen, willkommen in dieser ganz besonderen Episode. Heute zu Gast Phyllis Erdogu und sie ist seit 27 Jahren selbstständig. An der Stelle, wer meinen Podcast hört, weiß, ich bin seit 27 Jahren dieses Jahr in der Friseurbranche tätig und Phyllis ist seit dieser Zeit schon selbstständig und das beeindruckt mich sehr. Und deshalb ist dieses Podcast-Thema heute, das Episodenthema, auch Wandel und Zukunftssicherung. Denn wer 27 Jahre schon in einer eigenständigen Firma seinen Unterhalt erwirtschaftet, hat ja auf jeden Fall viel zu erzählen. Und das wurde mir über dich, Phyllis, auch gesagt. Die Empfehlung zu dir kam nämlich über Birgit Turek. Hiermit gehen liebevolle Grüße an sie raus. Auch Birgit Turek kennt ihr, liebe Hörer, schon. Sie hat schon zwei Episoden mit mir gemacht. Sehr drei sogar. Sehr wertvolle Gäste. Phyllis oder die Erdegu-Friseure sind in der Branche sehr bekannt. Wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, ich kenne euch ein bisschen besser als du mich. Wir haben nämlich irgendwie so eine gemeinsame Bubble, in der wir natürlich in der Friseurbranche unterwegs sind. Aber es gibt auch so diese Wella-Bubble. Ihr seid schon lange auch im Hause Wella gern gesehene
Ja,
Gäste und
ja.
auch Partner. Und genau, also daher kennen wir uns irgendwie, aber eben noch nicht so richtig doll. Und das ist jetzt heute ein guter Moment, sich mal näher kennenzulernen und über die großen Themen, die bei euch gerade anstehen, zu sprechen. Die nehme ich jetzt noch kurz vorneweg. Also in dieser Episode wird es einmal um die Geschichte von Erdogut, die Friseure gehen. Es wird auch um eine Salonübergabe an einen Nachfolger gehen, was ich unglaublich spannend finde. Und daraus ergibt sich dann, dass zwei Salons übrig bleiben. Und da hast du mir gerade im Vorgespräch schon gesagt, Phyllis, seid ihr ganz doll gerade am Überlegen, wie richtet ihr die zwei Salons aus? Also das wird eine sehr spannende, zukunftsweisende Episode. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, Phyllis Erdogut.
Hallo Thomas, ich freue mich auch sehr und danke schön für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr sogar.
Mit Freude gern. Die erste Frage, die alle meine Gäste bekommen, ist die schwerste und ab dann wird's leicht.
Oh Gott, oh
Genau, oh
Gott.
Gott. Phyllis, wer bist du für die Friseurbranche?
Die gerne Friseurin ist mit Leidenschaft. Ich glaube, wenn ich noch mal auf die Welt kommen würde, weil man kommt ja irgendwann mal doch an so ein Alter. Du hast schon erwähnt, seit 27 Jahren selbstständig. Ich glaube, wenn ich noch mal die Möglichkeit haben dürfte, was ich machen wollte, dann wäre ich wieder Friseurin. Ich liebe diesen Job und ich liebe auch diese Menschen tatsächlich, die den Job ausüben. Grundsätzlich egal, wie klein, wie groß die Läden sind, das sind wirklich grundsätzlich sehr liebevolle Menschen, würde ich mal sagen. Und ja, wer bin ich? Ja, Friseurin, die ihren Job sehr gerne ausübt. Und ich möchte aber auch eine Vorbildperson sein, tatsächlich, gerade für junge Unternehmerinnen, um die ermutigen, dass sie selbstbewusst ihren Weg gehen können. Ich hoffe, es gelingt mir. Also ich habe schon auch Erfolge wirklich dadurch. Und das motiviert mich tagtäglich. Und ich bin sehr inspirierend. Ich bin sehr begeisterungsfähig und ein bisschen crazy bin ich auch. Sehr lebendig im Geschäft, von allem etwas, ja.
Schön. Also, guck, das ist die schwerste Frage und so schön beantwortet.
Oh Gott, ja.
Phyllis, wenn man 27 Jahre selbstständig ist, ne, dann hast du ja wirklich durch viele Wellen dein Unternehmen zusammen mit deiner Schwester schon mal wieder manövriert, sagt man ja genau. Ich möchte dich fragen, was machst du alles beruflich aus deiner Sicht? Du könntest jetzt ja einfach sagen, du bist Unternehmerin, ne? Aber was machst du alles beruflich? Was ist denn so, was gehört denn so zu deinem täglichen Tun? Kannst du das in Schubladen packen?
Also an erster Stelle tatsächlich bin ich Unternehmerin. Ich mag Business, ich mag Wirtschaft, ich mag Zahlen. Aber trotzdem bin ich auch gerne im Salon und arbeite auch gerne sozusagen, was ich immer dazu sage, mein ehrliches Handwerk tatsächlich. Und das dann gebündelt, das ist das, was ich gerne mache tatsächlich, was mich auch erfüllt tagtäglich.
Schön. Also so diese Mischung. Ich finde das spannend, Unternehmerin sein und gleichzeitig noch das ehrliche Handwerk. Ne? Ich kann aus meinem Seelenstriptease kurz was erzählen. Mir fehlt mein Handwerk. So, ich mache meinen Job, den ich mache, unglaublich gern. Da ist ganz viel Begeisterung dahinter. Und gleichzeitig ist dieses täglich tun oder täglich sehen, was man tut, etwas sehr Befriedigendes. Als Unternehmer hat man
Ja.
ja sehr langfristige Projekte am Laufen und freut sich im Grunde Ende des Jahres über die Gewinne. So, ne?
Ja.
Als Friseur hat man 5, 6 Mal am Tag diese Bestätigung, diese Freude, Mensch wieder was geschaffen, einen Menschen glücklich gemacht, in gewisser Form auch Geld eingenommen. Das fällt mir auf und ich fand das gerade spannend, dass du das auch so aufteilst, ne? Unternehmerin sein, Zahlen lieben, etwas entwickeln lieben. Bitte ist
Aber ich
die.
meine, man kann nicht natürlich alles auf einmal machen. Wir standen vor der Entscheidung, weil vor 27 Jahren, muss man sich vorstellen, meine Schwester und ich, wir haben uns zu dritt selbstständig gemacht. Und zwischenzeitlich waren wir auch mal 75 Leute tatsächlich, Mitarbeiter, mit drei Läden, zuletzt 52. Natürlich habe ich auch nicht so den Anspruch, alles selbst machen zu wollen, weil im Moment wird das ja auch nach außen polarisiert. Wenn du selbstständig kannst du sein, aber du musst nicht hinterm Stuhl stehen. Ich mache es bewusst, weil mir das Spaß macht. Und grundsätzlich habe ich meine Entscheidungen immer so getroffen, immer die Sachen gemacht, die mir Spaß machen. Erst dann hat man Erfolg, finde ich. Und für die Sachen, die ich nicht so gerne mache, die aber auch dazu gehören, Backoffice und sowas, dann ist mein Unternehmen als Unternehmen tatsächlich wirtschaftlich so stark, und das ist das, was mir Spaß macht, dass ich mir natürlich auch Personen nehmen kann, die ihren Job besser machen als ich im Büro zum Beispiel. Das würde gar nicht laufen. Für eine E-Mail bräuchte ich wahrscheinlich 5 Stunden. Ich bin eher so ein kreativer Kopf und manchmal auch ein bisschen chaotisch. Das heißt, wir haben alles, was was vielleicht manchmal ein bisschen Belastung für uns war, haben wir dann entschieden, natürlich Leute zu nehmen für uns, die das besser machen als wir. Und das ist nämlich der Punkt, dass man auch zulassen darf, als Unternehmer, finde ich, nicht immer Beste sein zu wollen, sondern auch Mitarbeiter holen, die gewisse Dinge besser machen als man selbst. Und erst dann wächst man auch, finde ich, damit setzt man neue Maßstäbe. Und ja, das ist das, was wir gemacht haben.
Den möchte ich aufgreifen. Selbstständigkeit und Unternehmer sein, das ist ja dann dort der Unterschied, ne? Dass man eben nicht denkt, alles selbst machen zu müssen. Und gleichzeitig, liebe Phyllis, dieser Podcast ist ja dazu da, Wissen zu teilen in der Branche und mit diesem Wissen mehr finanziellen Spielraum in Beauty-Unternehmen zu ermöglichen. Du hast gerade was skizziert, nämlich euer Unternehmen war immer so stark wirtschaftlich, dass das halt auch möglich war, immer sich auch gute Leute noch ranzuholen, Berater zu holen, eine gute Buchhalterin einzustellen, keine Ahnung, was ihr da alles getan habt, und sich eben diese, ich sag mal, freudehemmenden Anteile der Selbstständigkeit auch vom Hals zu halten. Viele Friseure gehen ja in die Selbstständigkeit und träumen eigentlich davon, dasselbe zu machen wie als Angestellte, einfach schöne Haare und stellen dann fest, warte, da ist noch so viel draußen drumrum. Und da haben wir von Bürokratie noch gar nicht gesprochen, dass es eigentlich den Spaß an der Arbeit wegfrisst. Ne? So. Frage,
Tatsächlich. Sag's ruhig, deine Frage.
Frage an dich ist tatsächlich, wie habt denn ihr das geschafft? Schauen wir mal in die Historie rein, wirtschaftlich so erfolgreich zu sein. Was würdest denn du heute sagen? Was waren so diese drei großen Kernpunkte, die euch durch diese 27 Jahre so durchgetragen haben?
Die richtigen Entscheidungen zu treffen, und zwar erstmal entscheiden, in welchem Standort möchte ich mich selbstständig machen und welche Zielgruppe möchte ich ansprechen. Wir sind damals nach Marburg gegangen und für uns war es klar, wir wollen definitiv der beste Friseur vor Ort sein, platzisch. Damals nannte man das auch so. Und wir wussten tatsächlich, wir machen sowas von toll, die Haare, dieses ehrliches Handwerk. Damit kriegen wir jeder Frau tatsächlich. Und es war nur wichtig, welcher Standort. Und dann war es natürlich wichtig, wie viel investieren wir. Wir wollten einfach einen schönen, weil da haben wir sehr hohe Ansprüche, muss man sagen. Für die richtige Zielgruppe haben wir auch sozusagen damals sehr fortschrittlich, würde ich sagen, einen Laden hingestellt, was total außergewöhnlich war. Da waren wir auch sehr mutig, weil jetzt im Moment musst du dir vorstellen, jeder hat einen schönen Salon. Natürlich ist das alles Geschmackssache, aber damals waren noch Waschbecken, wo man rückwärts oder wo man in die Mitte gezogen wurde. Die Schaufenster waren zu. Ich weiß nicht, du bist noch jung, gell? Kannst dich nicht dran
Ja,
erinnern.
aber du, man wurde in den Raum ans Waschbecken gefahren, auf dem
Genau,
Rollstuhl
wir
sozusagen.
hatten Waschstation, das kannten die gar nicht. Wir hatten
Ja, ich kenne
die
das schon noch.
Kaffeemaschine, wo wir Milch aufgeschäumt haben, was die Leute auch gar nicht kannten. Wenn, dann gab es das noch in den Cafés, ne?
Wenn überhaupt, da gab es
Damals,
ja, ne, in der Zeit gab es ja manchmal einfach nur Kanne, Kännchen oder Tasse und halt einen Brühkaffee, ne?
ja, das ist
Filterkaffee.
unglaublich, gell? Also kann man sich gar nicht vorstellen. Und in dieser Zeit haben wir uns selbstständig gemacht. Da war es halt wichtig, die Lage, finde ich, und das Design. Und da haben wir in extrem hohe Maßstäbe gesetzt, waren auch bereit, die Summen auch zu bezahlen tatsächlich und waren auch mutig genug. Ich glaube, das waren die wichtigsten ja, Säulen, die wir gut gesetzt haben. Und dann natürlich holst du die Kunden rein, aber dann musst du natürlich die Leistungen erbringen. Aber da wussten wir tatsächlich, das tun wir. Und dieses ehrliches Handwerk und das hat uns, ja, ist es unsere Rückgrat, würde ich sagen, immer noch tatsächlich. Ja, immer
Du hast
noch.
gerade, Phyllis, du hast gerade einen schönen Satz drin gehabt. Mit unserem ehrlichen Handwerk bekommen wir jede Frau. So, ne? Und ich bin der festen Überzeugung, und dann können wir hier in diesem Podcast auch ein bisschen kritisch werden, gerne.
Ja.
Ich bin der festen Überzeugung, dass Frauen heute sehr, sehr gern Geld ausgeben
Ja.
für ihre Beauty. Ich meine, das beweist uns die ganze Medical Beauty-Geschichte, das beweisen uns Extensions-Angebote, das alles. Aber sie überlegen schon sehr genau, wem geben sie das Geld und ist dort die Nutzenerwartung, die sie da haben, auch wirklich
Ja.
aus so hoch, dass sie das Geld eben ausgeben wollen, ne?
Ja,
Und jetzt kommt
definitiv.
kurz kritischer Punkt vom Thomas. Ich liebe Friseure, da bin ich mit dir voll in einem Boot. Also ich bin auch in dieser Branche, weil also schöner kann man doch nicht
Ist eine
arbeiten,
tolle
ne?
Branche, ne?
Ach Gott,
Finde
sind
ich
das
auch.
alles tolle Menschen,
Ja, es ist
herzenswarm.
wirklich so,
Ne? Also wenn, immer wenn ich so Menschen höre, die irgendwo in der Bank arbeiten oder so, denke ich so, oh Leute, hoi, hoi, damit verbringt ihr eure Lebenszeit. Ne? Wir haben immer tolle Leute um uns herum, tolle Persönlichkeiten. Und auch mein Antrieb ist es tatsächlich, dass diese tollen Menschen von ihrer Arbeit eben auch leben können. So. Und gleichzeitig gehört zum Friseurfreund auch immer der Mut dazu, auch ehrlich zu sein. Wir haben auch leider ein paar Friseure, die mit der Qualität, die sie aktuell bieten, dem Preisanstieg nicht mehr gewachsen sind.
Ja,
Ne?
also
Also wenn ich, ja.
das ist tatsächlich im Moment so, wenn man sagt, was ist die Herausforderung? Genau das ist das Thema. Natürlich kann ich beliebig erhöhen, aber wir haben auf der anderen Seite tatsächlich eine Klientel. Ja, Frauen sind bereit. Also es war noch nie so leicht, wie es jetzt im Moment ist, tatsächlich seit 27 Jahren, dass man mit ehrlichem Handwerk, wirklich ein tolles Handwerk, ein Hauch Luxus, ich glaube, dass man jeden Preis dagegen ansetzen kann und die Dame ist bereit, was wirklich vor Jahren nicht der Fall war, weil alles jetzt transparenter geworden ist und es wird so mehr amerikanisiert. Ich kenne das ja, ich komme ja aus der Türkei. Das ist normal, dass die Frauen diese Schönheit immer anstreben. Und in Amerika ist das ja genauso. Und wir spüren auch, dass es immer mehr aus Amerika kommt, tatsächlich. Und wir werden immer eitler als Frauen, auch hier in Deutschland. Und ja, und dann bezahlen wir auch das Geld, wenn ich mich ein Stück attraktiver und schöner fühle. Umso wichtiger ist es, dass es tatsächlich auch das, was wir feststellen, ja, wir sind fachlich über die Jahre schon qualitativ besser geworden in der Bandbreite. Aber so an der Spitze tatsächlich fehlen uns noch sehr hochqualifizierte Friseure. Also man muss es noch so ein bisschen tatsächlich mit der Lupe nicht, aber das Eis ist da sehr, sehr dünn. Und jetzt im Moment, die Lage lässt das nicht zu. Früher konnte man sich so ein bisschen durchmogeln, durch nett sein, durch Kaffee, keine Ahnung was. Aber das ist nicht mehr der Fall tatsächlich. Also es ist sehr, sehr transparent. Was bezahle ich? Was kriege ich für Leistungen? Und wenn man da nicht oben mitschwimmt, was Leistungen angeht, ich glaube, es wird sehr, sehr eng. Und das merken wir ja auch, wenn wir haben ja auch Salons, die wir betreuen tatsächlich, dass im Moment der Kunde bereit ist zu zahlen, aber sie trotzdem im Salon weniger Kunden haben. Das merkt man.
Natürlich.
Das ist ein
Ja.
Thema in der Friseurbranche.
Richtig. Also wir haben ja, das ist auch ein spannender Aspekt, der Mensch wird im Grunde immer eitler. Also Beauty, Beauty, Beauty. Ne? Für Medical Beauty wird ohne Ende Geld ausgegeben, für Klamotten, für alles Mögliche. Nur bei den Haaren. Aber da müssen wir uns ja immer auch fragen, wären die Haare deshalb nicht so preislich wertgeschätzt, weil man sich eben dann vielleicht doch noch nicht auf die Qualität so verlassen kann? Ich finde das so spannend, Phyllis. Das Eis auf dem Level, was wir an Kohle nehmen wollen, wenn so ein Balayage 500 € kostet, ich habe es noch eine Zahl gesagt, und diese 500 €, dann erwarten die Endverbraucherinnen halt auch was. Und
Auf
es
jeden
muss
Fall.
perfekt sein, das darf Balayage heißen, schon mal gut, aber es geht ja trotzdem auch um dieses, wie geil ist es dann gearbeitet und kann der Endverbraucher dieses geile Kunsthandwerk wirklich wahrnehmen. Ja, also ich glaube, da brauchen wir auch wahrnehmbare Qualität in der Branche, damit die Endverbraucher bei den Preisanpassungen weiter mitgehen können.
Auf jeden Fall.
Ne?
Also ist es auch wichtig, zum Beispiel, wie du hast ja auch gesagt, Kleidung, da geben wir auch Geld aus. Da wissen wir immer, auf welche Branding setze ich jetzt mein Geld. Und ich
Richtig.
glaube, wir müssen tatsächlich auch ein bisschen sensibel werden. Was haben wir als, ich sage nicht diese Solo-Selbstständigkeiten und sowas, das nicht oder doch auch schon tatsächlich. Was bin ich für eine Marke, meine Branding?
Genau.
Tatsächlich. Wir haben das unterschätzt in den letzten Jahren, aber ich bin der Meinung, das wird umso wichtiger werden, Branding
Ich,
tatsächlich. Eine
ich.
Marke, der
Ne?
klar genug sich positioniert hat tatsächlich,
Ich glaube
damit die
ja,
Kunden
Phyllis.
vorab ihre Entscheidung schnell treffen kann, ne?
Ja, ich glaube ja, die Erdogu-Friseure sind schon eine Marke. Also
Auf jeden
zumindest in
Fall.
meiner Bubble, das kennt man.
Auf
Aber
jeden
ihr
Fall.
seid
Aber wir
ja.
haben auch immer daran gearbeitet, weil grundsätzlich habe ich auch einen Anspruch. Ja, also Erdogan muss, also Branding, ja, auf jeden Fall. Und wir haben auch immer daran gearbeitet, dass es nicht eingestaubt wird. Das finde ich immer wichtig, dass man Gegenwart und Zukunft auch so mitgestaltet. Ne? Man kann sich nicht mehr auf dem Stuhl zurücklehnen, wie das vor Jahren war, tatsächlich über Generationen. Das lässt nicht zu.
Jetzt kommen wir an einem Punkt vorbei. Erdogu, die Friseure als Salon ist eine Marke. Aber die Marke wird ja gelebt von einzelnen Mitarbeitern im Salon. Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell?
Aktuell, wir haben ja jetzt unser Marburger Laden abgegeben und jetzt im Moment haben wir mit den zwei Läden 32 Mitarbeiter.
So. Und das heißt ja auch, ihr habt 32 Friseure und ich weiß nicht, ob eure Kunden an Erdogu, die Friseure, an den Salon gebunden sind. Oder eher an die Phyllis, die im Salon steht, oder an deine Schwester oder eben auch an die Mitarbeiter, ne? Also kann ja auch sein, dass eine Doreen im Salon steht und Doreen ist eigentlich die, wo die Kunden hinwollen. Wie siehst denn du das? Wollen die in euren Laden oder wollen sie zu den einzelnen
Das,
Mitarbeitern?
nee, dann hätten wir was falsch gemacht, hätten nicht wachsen können tatsächlich. Wenn man sagt, ich will Unternehmerin sein und mein Unternehmen aufbauen, dann braucht man nicht nur ein, zwei Stars, wo die Kunden als Magnet hingehen. Vorab muss ich so eine Branding schaffen, das schon auch regional, überregional der Name für Qualität, für ehrliches Handwerk steht. Das ist das, was wir geschafft haben. Und natürlich, wenn die Kundin dann reinkommt, sind das ja mehrere Personen, die individuell in diesem Raum sind. Und wir versuchen tatsächlich genau das ist es. Wir lassen irgendwie nicht, wir lassen nicht zu, dass ein, zwei Stars sind und nach unten hin die Qualität deutlich abnimmt. Ich finde, wenn man sich für eine Mitarbeiterin entscheidet, da hat jeder das verdient, auch den Raum, den er bekommen sollte, dass man ihr oder ihm das zur Verfügung stellt. Und aus jeder Friseur, Friseurin, sage ich mal, wenn man sich sehr sensibel mit den einzelnen Menschen, also Grundvoraussetzung ist es, der Friseur passt zu dem Unternehmen, zur Marke Erdogo. Und dann ist es wirklich so, wenn man sich mit den einzelnen Mitarbeitern beschäftigt und sich Zeit nimmt und Raum gibt und unter die Arme greift und auch sagt, ich bin dein Schatten, ich will dir nur was Gutes tun. Du wirst genauso gut, so wie du bist. Und das Tolle ist ja, dass der Laden groß genug ist, dass jeder seine Position, seine Marke findet tatsächlich und auch seine Kunden findet. Also
Seine Nische in der Marke eigentlich, ne?
ja,
So.
unbedingt. Also tatsächlich oben ist Erdogan. Aber unten drunter, jeder Einzelne, natürlich sind die Menschen immer von Menschen abhängig, ja. Wenn wir da reingehen, wollen wir den Person sein, der uns immer morgens den Kaffee macht, wenn wir in ein Café gehen. Wenn
Ja.
plötzlich immer unterschiedliche Gesichter sind, irgendwie hat man das auch nicht so gerne, ehrlich
Nee, ist
gesagt, ne?
richtig.
Oder wir lauschen durch oder so, ne? Raschen durch heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Deswegen, und Friseur hat ja auch mit Vertrauen, weil das ist, was auch ja so attraktiv macht, den Beruf, diese Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen, die wir im Salon haben, tolle Persönlichkeiten tatsächlich. Und wir kommen den Menschen auch sehr nah, was ja auch so schön ist und so persönlich ist. Deswegen müssen auch diese Personen, die in dem Raum sich befinden, auch ihre Haltung, ihre Persönlichkeit mitbringen. Und daran muss man natürlich ein bisschen arbeiten tatsächlich, weil nicht jeder kommt ja auch sehr oft aus sehr guten Familienverhältnissen, ne?
Zum Beispiel.
Und ja, aber wenn jemand tatsächlich willig ist und das will, das sieht man immer in den Augen, was sie sagen, wie sie sich verhalten. Also wir haben irgendwie, meine Schwester und ich, nie an Glaube an Menschen aufgegeben, sage ich mal. Also ich wollte nie, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe ja auch wie du als Trainerin bei Wella
Ach
gearbeitet da.
so.
Und wenn wir Chefseminare gemacht haben, alle Chefs haben sich über ihre Mitarbeiter beschwert. Und da habe ich gesagt, das möchte ich nie machen. Und witzigerweise, je distanzierter ich von meinen Mitarbeitern bin, umso mehr liebe ich jeden Einzelnen. Natürlich gibt es Salonalltag, wo man denkt, oh, der knallst du jetzt eine oder so.
Ja,
Ich bin nämlich
wir sind auch
türkisch.
bloß Menschen, alles
Sehr
bloß Menschen,
impulsiv
ne?
und sehr emotional. Genau, das wissen aber meine Mitarbeiter. Wir haben unheimlich viel Spaß. Aber ehrlich gesagt, ja, es macht mir wahnsinnig Spaß, auch meine Schwester. Das kann jeder bestätigen, dass wir jeden Einzelnen, ja, helfen, dass sie ihre eigene Identität finden, tatsächlich. Eine Marke werden können. Und
Ja.
das geht. Und das macht sowas von Spaß, neben sich Leute groß machen zu wollen. Und erst dann ist auch Wachstum gelingt einem. Anders geht es ja auch nicht.
Das ist, also ich mache das jetzt schon eine Weile mit dem Podcast, ne, und habe schon viele Episoden aufgenommen und gerade kommt mir so eine Erkenntnis, es geht auch bei uns in der Mitarbeiterführung oder man könnte auch sagen in der Produktführung, ne, also unser Produkt, was wir verkaufen, lebt. Das ist der
Ja.
Friseur, der bei uns im Salon die
Absolut.
Philosophie Erdogut, die Friseure vertritt, lebt. Wir können nicht einfach ein neues Etikett draufkleben und plötzlich funktioniert der Kunde anders. Ne? Das ist bei Produkten oder beim Auto was anderes. So. Bei Friseuren geht das nicht. Und es ist immer vielleicht auch diese Spannung, Autonomie und Bindung. Ne? Also ein bisschen so Bindung ans Unternehmen, aber innerhalb des Unternehmens trotzdem noch eine gewisse Autonomie sich zu bewahren als Mitarbeiter. Um als eigene Marke, und da sind wir noch nicht bei Star oder nicht Star, sondern als eigene Marke den eigenen Kundenstamm auch zu entwickeln. Also da kommt wieder dieses, unsere Mitarbeiter sind heute im Grunde eigenständige Marken, Personenmarken im Schutz eines Unternehmens, befriedigen aber ein gemeinsames Fundament, auf dem wir uns alle,
Die eine Unternehmenskultur verkörpern und leben. Und
genau.
das muss sein
Und auf
tatsächlich. Also
dieses
rote
eine.
Leitfaden, daran muss sich auch jeder halten tatsächlich.
Genau.
Das muss erkennbar sein. Erst
Und
dann wird man ja auch eine Branding, ne? Anders geht
richtig.
das ja
Und wenn man
nicht.
aber diesen roten Faden nicht halten kann, weil man so einfach nicht ist, ne, es kann ja auch sein, dass wenn ihr, wie ihr Erdogut, die Friseure, euch versteht, wenn ich das einfach nicht bin, weil ich bin vielleicht ohne Shishi und ich bin halt total der Handwerker oder keine Ahnung, dann muss ich diesen roten Faden auch loslassen, verlasse dieses Fundament, suche mir ein neues, ne, und
Auf jeden
entwickle mich
Fall.
dort weiter. Also
Auf
es hat
jeden
auch,
Fall.
du hast gerade so einen schönen Zungenschlag drin, je distanzierter ihr auch zu den Menschen seid, desto mehr liebt ihr die auch, ne? Ja klar, weil es entsteht ja auch eine Liebe daraus, den anderen mal lassen zu können. Da sind wir fast im
Unbedingt.
Beziehungsbereich, ne?
Ja.
Wenn ich meinen Partner lassen kann, wie er ist, kann ich ihn auch
Ja.
anders lieben, als wenn ich immer denke,
Ja.
die muss ich jetzt mal noch ändern, so, ne?
Ja. Und Vertrauen tatsächlich. Dann kann man sie auch lassen. Ich muss tatsächlich an meine Mitarbeiter wirklich ein gesundes Vertrauen haben. Tatsächlich. Es kann ja immer was falsch laufen. Das läuft auch, wenn ich da bin, wenn ich nicht da bin. Wir sind ja alle Menschen. Das hat ja jeder Salon. Aber tatsächlich Vertrauen finde ich auch sehr gesunde Fundament, was man haben muss, um tatsächlich, dass die Mitarbeiter dann auch, da gehört zur Bindung dazu, finde ich, das Vertrauen.
Bin ich bei dir. Lass uns noch mal kurz an die Historie andocken. Jetzt habt ihr zwei Salons mit 32 Menschen. Du hast vor uns gesagt, ihr habt euch zu dritt selbstständig gemacht und wart zur Höchstzeit drei Salons mit 75
Ja,
Mitarbeitern.
tatsächlich, ja.
Holla die Waldfee. Also
Alle
das
Achtung,
sind Zahlen.
ja.
Also
Das
das sind
war
ja
schon.
drei Riesensalons.
Ja.
25 Leute in einem Salon. Wenn
Ja.
ich gucke, ne, 27 Jahre, dann vermute ich mal, diese Höchstzahl war vielleicht so vor 20 oder 15 Jahren. Ja,
Ja.
auch eine besondere Zeit. Warum seid ihr jetzt nach unten wieder gegangen? Und dann finden wir auch den Übergang zu dieser einen Salonübergabe. Also warum seid ihr wieder kleiner geworden? Fangen wir damit mal an.
Also es ist ja die Salons, die wir haben, weil wir mögen auch tatsächlich größere Salons, aber das war auch die Zeit, wo wir auch mit diesen größeren Salons selbstständig gewachsen sind. Und wir mögen auch mit Teamarbeit, mögen wir sehr. Also ich könnte einzeln tatsächlich in einem Salon nicht bleiben. Solo Selbstständigkeit käme für mich nie in Frage. Je größer das Team ist, umso mehr blühe ich tatsächlich auf. Es macht auch mehr Spaß. Das muss man ja auch wollen. Natürlich hat jedes Form seinen Abschnitt, sage ich mal sowas.
Also du meinst, jede Unternehmensgröße passt auch zu einer gewissen Lebensphase so, oder?
Ja, Lebensphase, genau. Das ist das. Das Wort hat mir gefehlt tatsächlich. Genau, hat alles so seine Zeit. Also ohne Bewertung muss ja nicht einer schöner oder besser sein als das andere tatsächlich. Wir haben halt gemerkt, die Größe hatten wir dann erreicht. Also in Marburg hatten wir zum Beispiel 400 Quadratmeter auf zwei Etagen. Und da haben wir gemerkt, nee, es macht jetzt weniger Spaß. Wir, die Mitarbeiter, das war 15, glaube ich, genau, 2015, wo wir gemerkt haben, die Mitarbeiter werden eigenwilliger, die brauchen eine andere Betreuung, eine intensivere 1:1-Betreuung sehr oft, die jungen Leute. Und da haben wir gemerkt, nee, da kommen wir auch an unsere Grenzen tatsächlich, egal was für Leute wir für alles haben. Und da haben wir gesagt, nee, also wir haben uns dann auch wirklich rechtzeitig, aber immer unsere Zeit voraus so entschieden, was es auch angebracht sein müsste, um in dieser Erfolgswelle weiterhin schwimmen zu können tatsächlich. Und das war die Entscheidung, wir holen alles runter, machen auf eine Etage, wir haben dann eine bessere Betreuung, sehen alles und sie werden auch mehr gesehen. Das fand ich schon wichtig in diesem Zeitfenster. Und die Entscheidung hat uns eigentlich auch recht gegeben. Also wir haben unsere Salonsgrößen, Mitarbeiter immer so angepasst, dass wir auch immer unsere Spaß tatsächlich beibehalten. Wir waren uns immer wert, sage ich mal so. Selbstliebe ist ja auch wichtig, ne? Weil wir sind trotzdem 8 Wochen, haben wir Urlaub bis 10 Wochen, manchmal auch 12 Wochen. Und das haben wir uns immer genommen. Also wir haben nie ohne Urlaub oder für weniger Geld oder so. Es gibt Kollegen, die pulvern ihr eigenes Geld da rein. Also ich weiß es nicht. Sowas haben wir nie gemacht. Also würde ich auch nie machen tatsächlich.
Ich
Oder
habe das.
weniger Urlaub. Es gibt viele Kollegen, die deutlich weniger Urlaub haben.
Ich weiß, leider, ich
Oder
weiß.
kaum Urlaub machen tatsächlich.
Und dann auch leer werden daran,
Ja,
ne?
ja.
Ich möchte das mal gern als so einen wichtigen Punkt auch dieser Episode nochmal rausstellen. Du betonst das sehr, ihr habt immer Entscheidungen getroffen und ihr habt darauf geachtet, dass euer Spaß nicht runtergeht. Also
Ja.
sicherlich, ne, so ich würde das mal als Skala verstehen. Normales Spaßlevel ist 8 von 10, ne? So, das
Ja.
ist, was man im
Ja.
Alltag möglichst erhalten kann. Wenn man auf 5 runterfällt, merkt man dann schon spätestens nach einem halben Jahr, so kann es jetzt nie bleiben, ne? Und dann habt ihr Dinge entschieden. Und das finde ich ganz faszinierend. Und ich mag auch den Gedanken, also da selbstfürsorglich auf sich und die eigenen Bedürfnisse zu achten und die Marke immer so zu entwickeln, dass es die eigene Leidenschaft bleibt. Ich entwickle viel oder erlebe viele Unternehmerinnen, Unternehmer, die haben irgendwann mal voller Tatendrang gegründet.
Ja.
Dann ist dieses Baby irgendwie zu etwas geworden, was sie eigentlich selber gar nicht mehr wollen. Und dann verlieren sie den Antrieb, verlieren den Spaß und damit
Ja.
natürlich auch die Schaffensenergie, ne? Und dann passiert nicht mehr viel. Dann staubt das alles so ein, bleibt so auf dem Stand und schwingt eigentlich so aus, ne? Und
Weil sie
dann.
nie auch sich selbst auf der Strecke vergessen haben. Das
Genau.
passiert deswegen, ja. Ihre
Ja.
Bedürfnisse, da gehen sie. Man kann das auch mal ein halbes Jahr, ein Jahr, das wissen wir auch selber, ist ja nicht jeden Tag so, dass man nur Spaß, aus Spaß arbeitet, ist ja nicht
Richtig.
der Fall. Aber ich glaube, Selbstfürsorge, Gott sei Dank nach Corona, merkt man auch selber, dass wir ein anderes Bewusstsein für Selbstfürsorge entwickelt haben. Aber damals kannte man das gar nicht tatsächlich. Meine Generation ist mit 60 Stunden arbeiten groß geworden, ne?
Ja.
Deswegen ist es auch wichtig tatsächlich, und nicht jeder Veränderung muss negativ sein. Man muss gucken, dass man die positiven Dinge für sich rauszieht. Und da ist es tatsächlich die Fürsorge. Das hat sich sogar extrem zugespitzt, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Aber Selbstfürsorge tatsächlich hatten wir immer. Das muss auch so
Schön.
sein.
Dann ist jetzt ja als nächstes ein Schritt gekommen, wo ihr gesagt habt, ihr reduziert von 3 Salons auf 2 und gebt einen Salon ab. Was war da der Anlass? Was war der Anlass, diese Entscheidung zu treffen?
Also man muss wissen, eigentlich, ja, nicht eigentlich, sondern die Läden laufen ja wirklich sehr, sehr gut. Wir haben Wartelisten, genug Kunden und Mitarbeiter, die seit Jahren bei uns arbeiten, hätte man auch so lassen können. Das war ja dieser Schwierigkeitsgrad. In Marburg muss man sich vorstellen, wir waren ein Team von 22 Mitarbeitern und jeder Einzelne wirklich sehr wertvoll, einem seit Jahren tatsächlich ans Herz gewachsen. Das war schon auch eine sehr schwierige Entscheidung, aber wir haben gemerkt, jetzt so. Wenn man noch so die nächsten 10 Jahre mitmischen möchte und auch Spaß hat, noch aktiv mitzugestalten, zu arbeiten, brauchen wir jetzt ein bisschen mehr Raum, als es da ist, um einfach sich wieder mal neu auszuprobieren, neu zu finden. Und was gibt's noch eigentlich, ja, außer im Salon, oder zum Beispiel, die Branche, Friseurbranche noch mal unter die Lupe nehmen. Wie wollen wir uns für die nächsten 10 Jahre aufstellen? Oder was möchte ich machen? Und ich hatte so ein Bedürfnis, neue Sachen erlernen zu wollen, tatsächlich. Und extrem großes Lust dazu, meine Expertise weiterzugeben. Ich würde gerne als Coach arbeiten, im Salon tatsächlich Strukturen schaffen, Abläufe definieren. Gerade so Jungunternehmerinnen, ich würde gerne denen unter die Arme greifen wollen. Ein bisschen anders, da habe ich auch eine genaue Vorstellung tatsächlich, so dass es mir Spaß macht. Gott sei Dank muss ich das nicht machen, aber ich will es machen. Und das hat uns dazu geführt tatsächlich, dass wir gesagt haben, ja, mein Gott, wir können ja einen Laden oder ein Baby abgeben. War ja auch nicht einfach. Das war unser erstes Baby tatsächlich. Eigentlich gibt man so einen großen, sehr starken Salon, der wirklich Selbstläufer ist, nicht ab. Aber wir haben gesagt, ja, man muss gehen, wenn es am schönsten ist. Und wir haben das so in dem Zeitraum so empfunden.
Ganz faszinierend. Danke für die Herleitung. Alle, die das jetzt hören, Rückspulmoment, ne? Es gibt noch was anderes als wie man schröpft die Kuh, solange sie noch lebt, ne?
Ja.
Es gibt noch andere Bedürfnisse und die im Blick zu behalten, das finde
Ja.
ich wirklich gut.
Ja.
Ich stelle in Frage, du hast gerade gesagt, das ist ein selbstlaufender Salon. Jetzt wurde der ja übernommen von einem bisherigen Angestellten, ist richtig?
Das
Stimmt
ist
das?
unsere Salonleitung gewesen, der Mats Fischer. Man muss auch
Ah,
dazu
okay.
sagen, der Mats Fischer hat in einem anderen Salon gelernt und direkt nach seiner Ausbildung zu uns gekommen und war 17 Jahre an unserer Seite.
Ah, okay.
Und wir
Wirklich
sind
sehr
wirklich,
geprägt.
ja, und wir sind zu dritt auch gewachsen zusammen tatsächlich, aber dennoch so jeder für sich, aber auch so Begegnungen immer sehr respektvoll und immer einen gleichen Blick in die Zukunft. Und irgendwann mal haben wir gesagt, wir hatten die Entscheidung getroffen und dann haben wir uns gefragt, haben wir jemanden in unseren Reihen oder müssen wir rausgehen und suchen? Ich meine, mit den BWAs, die wir hatten, hätten wir außerhalb auch jemanden suchen können. Aber uns war es tatsächlich wichtig, erstmal zu gucken in unseren Reihen, wer ist noch da? Und der Mats Fischer, den haben wir tatsächlich, ja, wir haben gesagt, genau, ich meine, das ist ja wirklich 22 Personen, die wir dann anvertrauen wollen und viele tolle Kunden, tatsächlich sehr wohlwollende Menschen. Und man muss sich vorstellen, wir haben über 90% Stammkunden, die einem schon Blankoscheck geben, wo man sich nicht anstrengen muss. Das ist das, was wir im
Schön.
Fokus behalten haben, ne? Dass das auf gar keinen Fall gefährdet, wenn nicht verloren geht. Und deswegen, und mit Mats haben wir dann ein Gespräch geführt, vor 3 Jahren kann man sagen, also 3 Jahre hat dieser Prozess gedauert. Und wir haben ihm gesagt, wir können uns das vorstellen, konkret. Wir haben immer gesagt, irgendwann mal oder wenn so stressig war, Thomas, bin ich immer zu ihm hingerannt, habe gesagt, Mats, willst du meine Anteile haben? Ich schenke sie dir. Ja, also wenn ich weglaufen wollte aus
Ja, ja,
dem
ja.
Alltag.
Danke für die Ehrlichkeit. Das gibt's auch bei euch,
Das
ne?
ist natürlich auf jeden Fall. Wie oft habe ich ihm das verschenkt? Ne? Meine Schwester dann auch hinterher. Der hätte sogar den Laden öfters mal umsonst haben können. Ja, es
Schön.
auf diese Momente. Und dann, ja, dann hat er sich 3 Monate zurückgezogen. Der hat natürlich, wenn das dann akut wird, ne, der wusste das, wollte das, aber
Ja.
wir haben nie ernsthaft richtig drüber geredet dann.
Ja.
Und nach 3 Monaten hat er dann gesagt, ja, er würde es gerne machen, weil er möchte auch gerne so einen großen Salon, weil er kennt das ja nicht anders. Und einen
Ja.
kleinen Salon will er nicht. Und mit dem Team ist er auch wirklich zusammengewachsen und das Team kannte ihn. Das war schon mal eine sehr gute Voraussetzung tatsächlich.
Toll. Ich bin gespannt, ob dieser Selbstläufer, den ihr erschaffen habt, auch mit Mats dann sozusagen in der Salonleitung, ob das auch für ihn so ein Selbstläufer bleibt. Weil mit meinem systemischen Denken ist es trotzdem ein Unterschied, wem gehört der Salon. Für wen ist man als Mitarbeiter da? Ist es eben Phyllis und ihre Schwester oder ist es dann Mats? Und ich fand das sehr spannend, dass du sagst, er hat sich 3 Monate zurückgezogen. Meinst du damit, er war wirklich 3 Monate nicht da?
Doch,
Sabbatical?
doch,
Ach
nee,
so, okay. Er
er
hat
war
sich eher
drei
so
Monate
mental
da.
aus dem
Ja,
Thema erstmal
mental, ja.
rausgenommen.
Krank war
Ah,
er auch
okay.
nicht. Krank war er auch nicht, ne?
Ja,
Aber er hat 3 Monate wirklich intensiv überlegt. Es ist
glaube
ja
ich.
schon tatsächlich so, wie du gesagt hast, eine große Schuh, den er anziehen
Aber richtig groß,
musste.
ne?
Ja, richtig groß tatsächlich. Und aber er kennt es ja nicht anders. Und er hat sich das zugetraut. Wir haben ihm das zugetraut. Und
Toll.
man wächst auch mit seinen Aufgaben, so wie wir gewachsen sind. Deswegen haben wir auch genau überlegt, in welche Form wir das Geschäft übergeben wollen. Wir wollten auf gar keinen Fall da bleiben. Es sollte sein Laden werden und er sollte es so führen, tatsächlich, wie er selber ist. Und wir im Hintergrund, wo er uns jederzeit anrufen kann. Also wir haben schon auch Möglichkeiten, Tools ihm gegeben tatsächlich. Aber das finde ich auch gehört dazu, oder? Wir haben auch nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Wir haben auch ein, zwei Kundinnen verkrault oder eine Mitarbeiterin, wo wir nicht geschafft haben, sie an uns zu binden. Warum soll es ihm anders gehen tatsächlich? Und ich finde das auch wichtig, dass er so wie er ist, der hat auch eine gesunde Haltung tatsächlich dazu, weil er wird keine Figen und keine Phyllis sein. Aber er weiß, wie, ja, was Erdogo ausmacht, Unternehmenskultur. Und er kann das ja tatsächlich auch noch mal ein bisschen mit seinen Werten in
Auffüllen, ne? Also
ja,
es muss,
auffüllen.
genau.
Manche Dinge wird er richtig machen als wir, manche Dinge vielleicht weniger richtig machen als wir. Und aber das muss man auch wirklich, ja, den Raum muss man ihm geben, finde ich. Das
Ich
ist ja so wie Kindererziehung, ne? Irgendwann mal muss man sie laufen lassen. Anders geht's gar nicht. Und es ist ja auch so ein sehr guter Freund der Mats, muss man sagen, auch wie ein Sohn gewesen tatsächlich. Deswegen muss man ihn dann laufen lassen. Er weiß, wenn es ganz heiß wird, wo er uns findet, wo wir ihm dann mit Tat und Rat zur Seite stehen tatsächlich. Aber bis jetzt meistert er seit seit 1. Juni meistert er das sehr, sehr gut. Die Mitarbeiter fühlen sich sehr wohl und ja, und läuft sehr gut, muss ich sagen.
Also
Toi,
an
toi, toi.
dieser Stelle ein Aspekt noch, klingt wie so eine berufliche Pubertät, ne? Also
Ja,
man verlässt sozusagen die
ja,
Eltern, in deinem Fall,
ja,
in seinem Fall jetzt Phyllis und die Schwester und deine
ja,
Schwester, und stellt sich auf eigene berufliche Beine, so. Habe ich
ja.
riesen Respekt vor, auch so ein Schiff zu übernehmen, finde ich grandios. Und
Ja,
ich möchte an dieser Stelle, er wird ja die Episode vielleicht hören, dich, Mats, ganz
er
herzlich,
muss
er muss es
es,
hören, du
er
musst es
muss
hören,
es,
Mats, ne?
ja.
Mats, ich möchte dich ganz herzlich an der Stelle einladen, in den Podcast mal zu kommen als Gast, weil mich dieser
Ja,
Weg sehr interessiert und vor allem
ja.
auch diese 3 Monate davor, ne? Was geht denn
Ja.
jemandem vor, wenn er dann so ein Schiff da übernimmt? Also bist herzlich eingeladen, melde dich
Ja,
gern.
sage ich ihm. Ich sage es ihm
Sehr gut.
tatsächlich. Ja.
Phyllis, lieben Dank für diese tiefen Einblicke. Hast ganz viel gerade geschildert und das ist für viele Menschen, die aktuell nach dem Nachfolger suchen, glaube ich, ein guter Ansatzpunkt gewesen, ne? Auch so, ich sag mal, auch über die unsichtbaren Dinge bei so einem Übergang nachzudenken. Weil so ein Übergang
Vor
eines
allem
Salons
die.
ist ja
Ja,
nicht nur eine
die.
Unterschrift beim Notar. Das ist ja eben
Nee.
das Zwischenmenschliche, was auch gut
Und
moderiert sein muss.
tatsächlich, Thomas, was ein Aspekt ist, und junge Menschen kriegen ja heutzutage gar keine Kredite mehr bei der Bank tatsächlich, wenn sie keine Absicherung haben. Das war
Ah,
bei
stimmt.
Mats so tatsächlich. Und er hat bei den Banken angerufen. Das hat er auch wirklich bei der Präsentation, was wir neulich auch gesagt hatten, selber gesagt. Und da hat er überall Absagen bekommen, weil sonst, du musst ja jemanden haben, der dich für dich birgt und sowas. Die wollen abgesichert sein. Und für Friseure sowieso nicht, weil wirtschaftlich haben die nicht so ein großes Ansehen, Friseure wieder.
Schlimm genug, ja.
Genau, und da hat er Absagen bekommen und dann hat er mit seiner Unternehmensberaterin die Unterlagen fertig gemacht. Dann hat er reingeschrieben, dass es um Erdogan die Friseure geht. Und erst dann, am nächsten Tag, hat er gleich einen Anruf bekommen. Das ist wirklich so, kannst du ihn
Glaube ich
auch
dir.
fragen. Und er hat von allen Banken, ohne dass sie BWAs gesehen haben, hat er einen Anruf bekommen persönlich. Ja, er kriegt das Kredit, weil es geht ja nicht um irgendeinen Friseurladen, sondern um Erdogan die Friseure. Das war natürlich auch ein tolles Gefühl, was wir hatten.
Das ist ja
Und
fast der Ritterschlag, ne?
ja,
Also wenn man
und
so
er
ein
hat dann.
Unternehmen mit so einem Wert
Genau.
schafft, dass es die Bank als vertrauensvolles Gut
Ja,
akzeptiert, ne?
und er konnte sich die Bank dann aussuchen, mit denen er dann wirklich ins Geschäft kommen wollte. Und das war auch natürlich ja, eine Bestätigung, dass man so eine Branding aufgebaut hat. Das, da waren wir auch, war ein gutes Gefühl tatsächlich.
Ja, das glaube ich dir und finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt für alle, die sich hier so selbstständig machen gerade, ne, oder
Ja.
gerade selbstständig sind. Auch das ist eine Überlegung wert, wenn man eben sein Unternehmen da gründet. Will man eigentlich was schaffen, was man irgendwann verkaufen will?
Ja.
Ne? Also will man etwas erschaffen, was so einen Wert besitzt, dass es jemand haben möchte.
Ja.
Wir haben ja auch gerade in der Friseurbranche eine Unternehmensübergangsphase, wo viele Unternehmen irgendwie übergehen sollten, aber irgendwie will es keiner. Ne? Und
Ja.
dieses, wenn es keiner will, dann hat das ja irgendwie auch, das hat ja dann etwas, es sagt ja was aus. Ne? Euer
Ja.
Unternehmen wurde gewollt. Respekt dafür.
Und ein Punkt ist tatsächlich, warum viele Unternehmen in Deutschland auch schließen, weil sie sich nicht lang genug um einen Nachfolger gekümmert haben. Das betrifft ja nicht nur Friseure, sondern es sind ja andere Branchen auch davon betroffen. Und man
Richtig.
muss wirklich, ja, rechtzeitig sich Gedanken machen.
Und
Tatsächlich, wie soll mein Unternehmen weitergeführt werden, wenn ich es abgeben möchte?
das habt
Und
ihr gemacht, ja.
weil es geht nicht von heute auf morgen, ne? Es hat tatsächlich bei uns 3 Jahre gedauert.
Ja, genau, langer Weg, aber gut gelöst. Dann lass uns zu dem dritten größeren Block übergehen, nämlich zu eurer Ausrichtung der Zukunftssicherung der jetzt noch in eurem Besitz befindlichen zwei Salons. Was ist der Plan?
Der
Wie geht
Plan
ihr
ist
vor?
so, wir haben Lust noch mal tatsächlich. Wir würden gerne nächstes Jahr unsere beiden Läden noch mal neu gestalten vom Design her. Und auch tatsächlich beschäftigen wir uns im Moment mit den Abläufen der Dienstleistungen. Die sind ja auch insgesamt anspruchsvoller geworden, tatsächlich, was verlangt wird. Und auch Räume, wie die Mitarbeiter arbeiten möchten. Und damit beschäftigen wir uns im Moment. Und es macht wahnsinnig Spaß. Und wir haben richtig Lust, nächstes Jahr tatsächlich, das ist wie so ein Haus, ne? Wenn du dein Haus wieder renovieren darfst, komplett Kernsanierung.
Kernsanierung, genau.
Kernsanierung tatsächlich. Und das haben wir im Moment vor. Ja, beschäftigen uns im Moment. Also wir brauchen noch ein paar Quellen für Inspiration und sowas. Aber eigentlich wissen wir wohl, glaube ich, wo die Reise hingehen wird. Das wird noch mal ein ganz intensives Jahr werden, dafür, dass man ein bisschen weniger arbeiten wollte. Aber es ist spannend, es macht tatsächlich Spaß, ja.
Wie ist denn, also ich stelle mal diese ganz grobe Frage, wie verdienen wir als Friseure denn in Zukunft unser Geld? Also nur mit Haare schneiden wird irgendwann die Preisakzeptanz vielleicht enden? Also der Haarschnitt 100 Euro, sicherlich möglich, kann man machen. Aber ja, was ist denn die Zukunft des Friseurs aus deiner Sicht?
Tatsächlich ist es die Frage, mit dem beschäftigen wir uns auch. Aber das gehört ja, finde ich, Friseur auch zum Wohlbefinden dazu. Also diese Dienstleistungen werden uns natürlich erhalten bleiben, wie ein Haarschnitt. Ohne das geht es ja gar nicht. Aber ich glaube, es wird viel wichtiger werden, wer schneidet mir die Haare tatsächlich.
Glaube ich auch.
Ich glaube, das wird eine größere Rolle spielen, weil wir möchten, wir sind so austauschbar geworden. Alles ist gleich. Und wenn wir im Internet sind, durch die Digitalisierung, ist auch sehr oft, wissen wir nicht, durch KI, sind die echt, sind die nicht echt. Ich glaube, wir brauchen wieder viel mehr Echtheit, Haltung, Persönlichkeiten, Menschen, die real uns Spaß machen, die uns inspirieren. Das wird schon auch viel mehr eine große Rolle spielen. Deswegen muss man früh genug tatsächlich mit Mitarbeitern anfangen, tatsächlich, dass sie ja über sich wachsen können, wenn sie dann wollen. Und Dienstleistungen, ja, ehrliches Handwerk wird immer eine große Rolle spielen. Davon bin ich überzeugt. Natürlich immer gepaart, alles, was im Moment aktuell ist. Aber Beratung wird eine sehr große Rolle spielen. Ich habe witzigerweise jetzt heute im Salon auch gelesen, dass ein Friseur gesagt hat, bei ihm kostet Beratung 40 Euro oder 50
Habe ich auch
Euro.
gesehen, ja.
Ich glaube, das ist schon mal ein sehr guter Ansatz. Das wird auch kommen. Wie Stylistinnen, die ihre Kundinnen beraten, wie kann ich mich mit Kleidung in Szene setzen? Also wo sie rein wirklich für Beratung Geld nimmt, umso gut ausgebildeter müssen wir noch werden. Also gerade zum Beispiel, wenn man eine Dienstleistung Beratung nimmt, das ist noch Baustelle in den allermeisten Salons.
Oh,
Da
yes.
geht es nicht darum, wie blond, wie dunkel, wie hell, sondern vielmehr der Dame helfen, die gerade auf dem Stuhl sitzt vor einem, dass sie mehr ihre Identität findet, sie selbst sein darf. Und das zu erkennen, müssen wir wirklich richtig. Geist, Augen, Persönlichkeit. Also da haben wir noch eine Baustelle. Ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren viel mehr auf das Thema Beratung eingehen werden, was Schulungen und sowas angeht tatsächlich.
Ich
Das
glaube ja
könnte ein Aspekt
tatsächlich,
werden, ja.
ich glaube tatsächlich, dass wir als Friseure ein Stück weit auch in die Wissensarbeit rüber müssen. Also in die
Ja.
Arbeit wirklich den Endverbraucher helfen, sein Problem zu lösen, sei es sein Wunsch nach mehr Haar oder anderem Haar oder nach Haarfarbe, nach Ausstrahlung,
Ja.
dass dieses Wissen eine Bedeutung bekommt. Ich glaube sehr daran, dass wir als Friseurbranche im Grunde alles haben, was es für eine geile Zukunft braucht.
Ja.
Aber dieses Professionalisieren unseres Handwerks, also dieses, was wir tun, hat immer Hand und Fuß. Auch um aus dieser Schublade dieses, naja, das sind halt Friseure, ne? Gibt so einen hässlichen Satz in meiner Heimat, bist wieder gekommen wie ihr Friseur. Ne? So, das ist dann immer so der Inbegriff für unvorbereitet und spontan. So, das ist so dieser Spruch, der da dahinter hängt. Und das ist was, wo ich denke, da müssen wir noch mal ran. Ne? Also wirklich professionell von A bis Z mit einer hundertprozentigen Trefferquote den Kundenwunsch, und das Wort Kundenwunsch greift hier viel zu knapp, also diese Kundenvision auch zu treffen. Ne? Also mit allem, was wir tun, mit der Zeit, die der Kunde bei uns verbringt und sich heimlich wünscht, wie das sein soll, das zu ermöglichen und gleichzeitig auch ein Ergebnis zu produzieren, wo die Kundin, der Kunde sagt, boah, also so, es ist so ein Wohlgefühl danach, das
Ja.
war es jetzt wert. Haarschnitt 100 € beim Mann, kein Problem.
Kein
600
Problem.
Euro für die Frau, gar
Ja.
kein Thema, weil halt Farbe dabei und so, ne? Unisex müssen wir auch noch drüber reden und so weiter, ne? Aber dass die wirklich dieses große Programm so schätzen und als Highlight in ihren Jahresplan einbauen, ne? Das ist so
Ja.
der Anspruch.
Und
Aber
ich
schauen
würde
wir
mir
mal.
wünschen
Einfach.
tatsächlich, also ich würde mir aber auch wünschen, dass die Kunden trotzdem irgendwann mal so einen Blick dafür haben, dass sie auf Social Media, auf Instagram auch erkennen können, tatsächlich. Das sind ja teilweise Kollegen oder die so gehypt werden, wo ich dann denke, oh Gott, da würde ich eher weglaufen tatsächlich. Und ich hoffe, dass wir auch den Blick schärfen können auf Social Media für ehrliches Handwerk tatsächlich und für gutes Handwerk und dass die Leute, die das ausüben, mehr Anerkennung bekommen tatsächlich. Ja, das würde ich mir als Friseurin wünschen.
Ja, du, da haben wir schon fast die letzte Frage vorne weggenommen, nämlich dieses, ich bin die gute Fee und du hast einen Wunsch für die Branche frei.
Ja.
Und da hast du gerade schon was Schönes gesagt. Ja, unsere Aufgabe, ne? Unsere Aufgabe als Friseure im täglichen Tun, diesen Blick auch zu schärfen. Und das können wir nicht abtreten, ne? Da können uns auch, ich sag mal, Social Media kann es dabei vielleicht ein bisschen ein Vehikel sein. Aber zum Schluss müssen wir das in unserem alltäglichen Handwerk alle selber tun. Phyllis, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für dieses unglaublich inspirierende Gespräch, eine Episode zum mehrmals anhören. Und ich werde jetzt den Aufnahme-Stopp-Button drücken und wir zwei lassen noch ein kleines bisschen ausklingen. Vielen Dank.